Routinen. Routinen sind notwendig, sind hilfreich und ermöglichen uns, Abläufe effizient und gekonnt zu erledigen. Gerade im medizinischen Alltag sind Routinen im Notfall, im wahrsten Sinne des Wortes, überlebenswichtig. Gleichzeitig bergen Routinen die Gefahr, dass wir durch die Muster, die den Routinen zugrunde liegen, gehemmt werden, Dinge neu, Dinge anders zu betrachten. Ja, und auch diese andere, die neue Betrachtung ist in der Medizin enorm wichtig. Im Zweifel auch überlebenswichtig. Das im Sinn schauen wir in dieser Folge Atemweg, zu der ich Sie aufs Herzlichste begrüße, auf die COPD. Das haben wir bereits in vorherigen Folgen getan, haben geschaut, wie stellt man sich der Herausforderung Exazerbation, haben auf die Möglichkeiten der digitalen Gesundheitsanwendung KIA-COPD in der Therapie geschaut, haben auf die pneumologische Rehabilitation geschaut. Diesmal möchten wir aber anders auf die chronisch obstruktive Lungenerkrankung schauen. Nicht nur auf die Behandlung, sondern auf die Prävention. Und wenn man diesen Blick tätigen möchte, dann kommt man an einer wissenschaftlichen Arbeit, einer Sonderveröffentlichung im Lancet aus dem September 2022, nicht vorbei.
Atemweg.
Towards the Elimination of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, so der Titel der Arbeit. Und ich freue mich, in dieser Folge mit der Erstautorin, Professorin Diana Stolz, sprechen zu können. Frau Professor Stolz ist ärztliche Direktorin der Klinik für Pneumologie am Universitätsklinikum Freiburg und mir jetzt zugeschaltet. Und ich sage erstmal hallo und guten Tag, Frau Professor Stolz.
Ja, guten Tag.
Wie toll, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast, dass das geklappt hat. Ich habe gerade den Titel Ihrer Arbeit genannt und da schreiben Sie die Elimination of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Das heißt, Sie zielen auf die Elimination, die Auslöschung, wenn man das mal so übersetzt, der COPD ab. Wie kam es denn zu diesem, ja, doch recht drastischen Titel? Was hat Sie und die Arbeitsgruppe angetrieben?
Ja, das stimmt. Sie haben recht. Also ganz bescheiden ist dieser Titel nicht. wir haben tatsächlich ein Problem vor uns, die dramatische Ausmaßen hat. Also man muss sich vorstellen, wenn man vom Covid jetzt die letzten 2-3 Jahre gesprochen hat, hat man das Gefühl gehabt, dass es jetzt, dass sind eine Menge Leute daran verstorben, sehr viel Kosten für das Gesundheitssystem, sehr viel Folgen von dieser Erkrankung. Aber wenn man vergleicht das mit der COPD, das ist relativ wenig. Man muss sich vorstellen, COPD ist die dritthäufigste Todesursache weltweit. Jede 10. Sekunde stirbt ein Patient mit an COPD. Und das sind über 3 Millionen Leute pro Jahr. Das ist unglaublich viel. Und da ist tatsächlich das Gefühl da, wir müssen als Ärzte, wir müssen als Gesellschaft, wir müssen etwas unternehmen, damit diese Erkrankung nicht so viel Lebensqualität, nicht so viel Arbeitskraft, nicht so viele Ressourcen, nicht so viel Lebens uns kostet. Und da waren natürlich drastische Maßnahmen beziehungsweise eine Gruppe von Kollegen gefragt, die über 4 Jahre gearbeitet hatten, ein Konzept, die wir hoffen dann tatsächlich zu einer Entwicklung in diesem Bereich führen wird.
Da möchte ich gerade einhaken, wenn wir nachher auch nochmal über die Belastung fürs System, natürlich auch für die einzelnen Betroffenen sprechen. Aber Sie haben gerade gesagt, ein Konzept, also Routinen überdenken. Ich habe in der Eingangsmoderation über Routinen gesprochen. Die haben Sie ja jetzt mal in Frage gestellt. Sie haben das Konzept benannt. Wo stehen wir denn jetzt 2024, 2 Jahre quasi nach der Veröffentlichung? Wie ist da die Wahrnehmung der Pneumologie in Richtung COPD?
Das hat sich tatsächlich grundlegend geändert. Dieses Dokument hat 120 Seiten, werden wir wahrscheinlich heute nicht alles im Detail besprechen können. Aber ein wichtiges Konzept von dem Ganzen war, dass nicht nur das Rauchen für die Entwicklung der COPD wichtig ist. Wie Sie wissen, wenn wir über die chronische obstruktive Lungenerkrankung sprechen, haben wir das Gefühl, das sind ja die Raucher. Die sind in Anführungszeichen selber schuld. Das ist eine Erkrankung, die sich eingeholt haben, weil jahrelang gequalmt wurde. Also da hört sehr schnell das Mitleid. Ja. Und das ist nur eine Facette der Erkrankung. Wir wissen, dass viel mehr Expositionen mit der Entwicklung dieser Erkrankung assoziiert sind als das Rauchen. Bei dieser Arbeit haben wir uns auch gefragt, wie können wir die Diagnose der Erkrankung verbessern? Und in der Tat, in dem Moment, wo wir in der Lungenfunktion die COPD heutzutage diagnostizieren, wissen wir, dass bereits 50% der Lunge nicht mehr existent ist. Also wir sind sehr wenig sensitiv mit unserer Lungenfunktion. Mhm. 50% der Lunge ist schon nicht mehr da und dann kann ich erst die Erkrankung erkennen. Das heißt, von Frühdiagnostik keine Rede hier. Mhm. Ja, wir sind viel, viel zu spät. Und deswegen auch in dieser Arbeit haben wir ganz unterschiedliche Ansätze aufgelistet und auch empfohlen und diskutiert, wie kann man in der Zukunft die COPD wesentlich früher erkennen, so dass wir die Erkrankung vielleicht besser anders behandeln können und können wir dann verhindern, dass die Zerstörung der Lunge so weit geht, dass die Patienten dann keine Luft mehr bekommen, also Atemnot haben und nicht mehr in der Lage sind, sich körperlich zu bewegen.
Okay. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit. Sie haben es gesagt, wir werden nicht die 120 Seiten aufbröseln können. Aber was sind denn da Elemente, auf die wir vorher vielleicht nicht geachtet haben? Weil Sie haben natürlich recht. Also, ne, es ist der Raucher, das ist COPD oder die Raucherin. Ja, und dann haben wir die Standardtherapie und begleiten die. Aber den Impact, den Sie skizziert haben, der ist ja deutlich größer und scheint ja auch viel multifaktoreller zu sein, als eben jetzt nur über die Belastungen durch das Rauchen zu sprechen, oder?
Richtig. Und ich glaube, bei diesem Dokument sind zwei Konzepte sehr wichtig. Der erste ist die Tatsache, dass verschiedenen unterschiedlichen Expositionen zu COPD führen können. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht nur über Sachen, die passiert, wenn man erwachsen ist, schon im Kindesalter, schon im Utero, also in der Gebärmutter, schon vor der Konzeption. Sind Expositionen, dass der Vater, die Mutter mit Kontakt hatte oder Sachen, die passiert sind während der Schwangerschaft oder in der frühkindlichen Alter, die sind wichtig, weil die Summation von allen diesen Expositionen während des Lebens führt tatsächlich entweder zu Lungenkrankheit oder Lungengesundheit. Und im Rahmen dieser Arbeit haben wir eine neue Klassifikation für die COPD entwickelt von Subtypen oder Ätiotypen von Ätiologie, also Ursache, mhm. bei denen wir von Typ 1 bis 5 sprechen. Also der Typ 1 ist der Typ, der genetisch bestimmt ist. Also da sind Mutationen, isolierte Mutationen, die an und für sich schon zu einer COPD oder führen können. Da ist zum Beispiel die Alpha-1-Antitrypsin-Mangel oder die Telomerase-Verkürzung. Diese Mutationen können an und für sich schon zur Erkrankung führen. Die sind relativ selten, aber sehr gut beschrieben. Mhm. Dann haben wir den Typ 2. Das ist die COPD, die auftritt oder verursacht wird durch Sachen, die sehr früh im Leben passiert. Zum Beispiel bei Kindern, die zu früh auf die Welt kommen, die Frühgeborenen. Das ist eine sehr große Population mittlerweile. Das wird immer mehr, weil wir haben immer wieder Risikoschwangerschaften. Die Kinder sind jünger auf die Welt und werden durch die medizinischen Maßnahmen doch ein Leben gehalten und entwickeln sich weiterhin. Aber wir sehen dann, dass diese Kinder tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko haben für Lungenerkrankung. Auch Asthma im Kindesalter kann im Verlauf zu COPD führen. Das wäre dann sozusagen der Typ 2. Mhm. Mhm. Early Life Events, also früh Events im Leben, früh Komplikationen im Leben von diesen Kindern. Dann haben wir den Typ 3, das ist der Typ, die mit Infektionen assoziiert sind oder ist, zu einem im Kindesalter, aber auch vor allem in anderen Ländern, die Tuberkulose und die HIV-Infektion. Da wissen wir, dass es auch zu speziellen Formen von der COPD führen kann. Der Typ 4, das ist das, was wir schon in den letzten Jahren zunehmend wahrgenommen haben, assoziiert mit Rauchen oder auch mit den E-Zigaretten, also Vaping, ja.
Also das genau das gesunde Rauchen, wie es einem immer wieder verkauft wird.
Ja. Genau, ich sage immer dazu, das weniger schädliche Rauchen sozusagen. Mhm. Also in der Tat scheint es etwas weniger schädlich zu sein, aber gesund ist das auf keinen Fall. Also das Rauchen tötet ungefähr 50% der Raucher. Ein Produkt zu entwickeln, die weniger schädlich ist, also etwas, die 50% der Gebraucher tötet, ist nicht ganz so schwierig, aber wir lassen das jetzt so stehen.
Ja.
Das wäre der Typ 4. Mhm. Und dann haben wir noch der letzte Typ, der Subtyp oder Ätiotyp Nummer 5. Das ist die COPD, die durch die Umweltbelastung entwickelt wird, also Luftverschmutzung, Indoor, Outdoor, Brände und auch berufliche Expositionen. Das wäre dann der Typ 5. Also wie Sie sehen, eine breite Palette an Sachen, die die Lunge schädigen können. Und da pflege ich auch zu sagen, die Lunge wurde entwickelt, frische, reine Luft einzuatmen. Sobald man etwas anderes einatmet als frische, reine Luft, kann es tatsächlich zu der Entwicklung von Erkrankungen kommen.
5 Cluster, in die Sie das unterteilt haben. Und jeder Cluster für sich ja schon eine wahnsinnige Herausforderung und natürlich auch mit einer Konsequenz, einem gehörigen Impact. Sie sind in Freiburg verantwortlich. Wie hat denn Ihre eigene Arbeit sozusagen in der Publikation oder hat diese Arbeit in der Publikation Ihre Arbeit, Ihren Blick in der Klinik verändert? Gehen Sie mit dem, was Sie dort mit den KollegInnen erarbeitet haben, jetzt anders in der Klinik um?
Das kann, glaube ich, schon gesagt werden. Also wir haben einfach gemerkt, wenn wir einen Impact haben wollen in der Behandlung im Leben dieser Patienten, müssen wir uns um viel mehr kümmern als nur das Rauchen.
Mhm.
Und wir müssen auch verstehen, wie diese Subtypen der COPD, diese Ätiotypen auf die unterschiedlichen Behandlungen ansprechen. Weil, ich sage jetzt so, die Mehrheit, also die große Mehrheit der Studien, die gemacht wurden, wurden über unsere typischen COPD-Patienten gemacht, also rauchende COPD-Patienten. Und deswegen darüber haben wir gewisse Informationen. Aber es fehlt uns sehr viel Wissen über diese anderen COPD-Typen.
Mhm.
Und deswegen war diese Arbeit so wichtig, weil das es so ein bisschen strukturiert hat für die wissenschaftliche Community, also für die Ärzte, für die Forscher, für die Industrie, aber auch für die Regierung, dass man merkt, diese Sachen sind wichtig, ich muss unsere Bevölkerung schützen. Aber gibt es auch dann die Möglichkeit, Forschung fokussiert zu machen und zu verstehen, dass diese Heterogenität, also diese unterschiedlichen Aspekte der COPD, müssen separat unter der Lupe genommen werden, sodass wir dann weiterkommen?
Das ist eine große Herausforderung. Also wenn ich jetzt Prävention betreiben will, Sie haben ja eben gezeigt, wie breit das gefächert ist. Jetzt haben Sie in der Klinik einen anderen Blick schon geworfen. Ich habe aber auch verstanden, dass das natürlich unterschiedliche Bereiche betrifft. Also schauen wir mal auf die Niederlassung, schauen wir auf die Allgemeinmedizin, auf die fachärztlichen KollegInnen. Was soll ich denn jetzt in der täglichen Praxis daraus mitnehmen? Also was ist denn etwas, wo Sie sagen, da können wir heute schon in unserem Umgang mit Betroffenen, können wir heute schon was tun oder sollten wir was tun?
Ja, also jetzt was diese Subgruppen oder Ätiotypen anbelangt, geht es wirklich ganz gezielt darum, ich muss im Kopf behalten, wenn ich einen Patienten sehe und der Patient sagt, ich habe nie geraucht, aber ich sehe in der Lungenfunktion Veränderungen, ich sehe eine Obstruktion, ich sehe eine Einschränkung der Volumina, also wie viel der Patient rauspusten kann, dann muss ich mich fragen, was kann auch noch dort eine Rolle spielen?
Mhm.
Und da kommen wir auf ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel, man muss als Pneumologen tatsächlich fragen, ob jemand eine 50-Jährige oder ein 60-Jährige, eine Dame oder ein Herr, ob diese Person zu früh geboren ist. Ja, weil das tatsächlich, wenn das der Fall ist, kann mit dieser Spätpräsentation von Lungenerkrankungen zu tun haben. Und da müssen wir jetzt uns Gedanken machen, diese spezielle Population, wie sollte sie anders behandelt werden? Oder braucht das eine spezielle, eine andere Behandlung? Oder sind die Medikamente, die wir für die COPD durch das Rauchen verursachen, genau die gleiche, die wir dann für diese spezielle Population verwenden sollten?
Eine spannende Fragestellung. Und Sie wissen natürlich was unsere Zuhörenden noch nicht wissen. Ich weiß das auch, dass wir ja noch einen zweiten Experten hier in unserem Podcast haben. Denn genau diesen Punkt, die Frühgeburtlichkeit und welches Risiko für die Lunge wann verbunden ist und was man an der anderen Seite, also nicht erst beim älteren Patienten, bei der älteren Patientin, sondern eben bei den frühkindlichen PatientInnen, die zu früh geboren sind, tun kann. Auch da haben wir ja noch einen Experten mit Professor Mario Rüdiger, den wir im zweiten Teil dieser Folge hören werden. Was wären denn für Sie jetzt sozusagen von der Erwachsenenseite kommend Fragestellungen, die Sie mit an den Neonatologen gestellt haben wollten?
Ja, also wir wollen natürlich diese Patienten mit 50 oder 60 und Atemnot nicht mehr sehen. Wir wollen, dass sie als kleinen Kinder so behandelt werden, dass eine Lungenerkrankung sich gar nicht entwickeln kann. Gibt es in diesem Alter bei Patienten, die früh geboren sind, und wir wissen da, je früher jemand auf der Welt kam, also ab 24. Wochen, 25. Wochen, da haben wir, je früher das ist, desto höher sind die Komplikationen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asthma oder eine COPD, also eine obstruktive Lungenerkrankung, sich entwickeln wird. Gibt es in dieser Phase in der Neonatologie die Möglichkeit, diese Patienten anders zu behandeln, sodass wir die Wahrscheinlichkeit einer COPD verhindern können? Ja, ich glaube, das würde ich gern wissen. Und dann haben wir die bronchopulmonale Dysplasie. Das ist bei diesen Patienten tatsächlich noch ein höheres Risiko für die Entwicklung einer COPD. Wird das tatsächlich erkannt? Wird das adäquat behandelt? Müssen wir häufiger darüber sprechen, so dass wir die Inzidenz dieser Erkrankung bei den Erwachsenen danach, die Inzidenz, die Prävalenz von der COPD mit den Jahren auch reduzieren können.
Ich habe die Fragen eingepackt hier in unseren akustischen Koffer.
Wunderbar.
Nehm die mit nach Dresden zum Uniklinikum und werde sie da diskutieren mit Professor Mario Rüdiger und darf an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank sagen bei Ihnen, Frau Professor Stolz. Erstmal natürlich für die Arbeit an der Veröffentlichung und diesen neuen Blick auf die COPD und die Expertise, die Sie hier im Podcast mit uns geteilt haben.
Ich danke Ihnen, das war eine spannende Unterhaltung.
Wir verlassen jetzt das Universitätsklinikum Freiburg und nehmen die Fragen, die Aussagen von Frau Professor Stolz mit nach Dresden ans Karl-Gustav-Carus-Universitätsklinikum. Und ich freue mich über Professor Mario Rüdiger. Er ist Leiter des Fachbereichs Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Und ich sage erstmal guten Tag nach Dresden. Hallo, Herr Rüdiger.
Ja, beste Grüße zurück aus Dresden. Hallo.
Wir haben ja in unserem ersten Teil dieser Folge geendet mit konkreten Fragestellungen, die ich von Professorin Stolz an Sie mitnehmen sollte. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich diese Fragen gleich mal artikulieren. Ich versuche sie nochmal kurz zusammenzufassen. Das eine war der Punkt, Kinder werden jung geboren, 24., 25. Woche. Und wir wissen, dass das Risiko für ein Asthma oder eine COPD im Erwachsenenalter dann erhöht ist. Hier die Frage: Gibt es denn Möglichkeiten in dieser Phase in der Neonatologie auf diese Entwicklung zu reagieren, diese PatientInnen anders zu behandeln, um dann die Wahrscheinlichkeit für eine COPD, für ein Asthma im späteren Leben verringern zu können?
Ja, ich glaube, das ist die große Frage, die die Neonatologen schon seit 20, 30, 40 Jahren rumtreibt. Mich persönlich auch. Das ist so ein Thema, was mich schon lange beschäftigt, die Vermeidung der chronischen Lungenerkrankung. Und diese Frage hätte ich Ihnen vor 30 Jahren anders beantwortet als heute. Denn wir haben nämlich schon viel getan. Die Patienten, die Frau Professor Stolz heute sieht, die jetzt mittlerweile 40, 50 Jahre alt sind, die haben eine chronische Lungenerkrankung, die darauf beruhte, dass die sehr stark beatmet wurden. Mhm. Also in den 80er, 90er Jahren war es noch üblich, jedes Frühgeborene stark zu beatmen. Und das hat zu einer Schädigung der Lunge geführt. Und diese Schädigung hat zu einer sehr, sehr steifen Lunge geführt. Mhm. Das haben wir damals gelernt. Seitdem beatmen wir die Kinder nicht. Aber leider ist es uns nicht gelungen, die chronische Lungenerkrankung zu beseitigen dadurch.
Es zeigt natürlich auch die Dynamik in der Entwicklung. Darüber sprechen wir ja auch noch. Und Frau Professor Stolz hat ja mit ihrem Paper ja auch hier gerade was anstoßen wollen. Sie hat auch noch über die bronchopulmonale Dysplasie gesprochen. Eine ähnliche Fragestellung: Ist hier die Behandlung adäquat, um dann eben die Prävalenz von der COPD senken zu können? Wie sieht's in diesem Bereich aus?
Also vielleicht zum Verständnis nochmal, die bronchopulmonale Dysplasie, die wurde in den 60er Jahren das erste Mal beschrieben von Herrn Northway als eine fibrotisch veränderte Lunge, also eine sehr steife Lunge. Und damals hat er Kinder beschrieben, die auch gar nicht zu früh geboren, also nicht deutlich zu früh geboren wurden, sondern die stark beatmet wurden. Und das war sozusagen ein wichtiger Marker in der Neonatologie, wo man künstliche Lungenflüssigkeit, sogenanntes Surfactant, eingeführt hat. Und mit dieser Einführung vom Surfactant konnte man die Beatmung vermindern. Mittlerweile sprechen wir nicht mehr von 30 Schwangerschaftswochen, wo die Kinder auf die Welt kommen, sondern eher von 24, 22, 23 Schwangerschaftswochen. Und da muss man einfach verstehen, dass diese Lungen oder die Kinder überhaupt nichts auf der Welt zu suchen haben. Die sind eigentlich dafür programmiert, in einer intrauterinen Umgebung sich zu entwickeln. Und da ist jedes Organ, entwickelt sich unter diesen intrauterinen Bedingungen. Und wenn die jetzt plötzlich auf die Welt kommen, sind die Bedingungen ganz anders. Und damit wird die Organentwicklung geschädigt.
Hat ja auch Frau Stolz schon darauf hingewiesen, wir haben natürlich mehr Möglichkeiten. Sie haben es gesagt, eigentlich ist das ein Zeitpunkt im Leben, in der Individualentwicklung, wo wir noch nicht außerhalb des Mutterleibs sein sollen. So ist es nicht vorgesehen. Aber wir haben eben die Möglichkeit, diese Kinder am Leben zu halten. Wenn wir darauf jetzt schauen, und Sie beobachten das ja jetzt nicht erst seit 2 Jahren, sondern eben seit 20, seit 30 Jahren. Sie haben gesagt, wir beatmen zum Beispiel nicht mehr so intensiv, wie wir es getan haben. Das hat sich schon geändert. Wie schauen Sie denn heute auf diese kleinen Wesen, auf die Kinder, auch im Kontext einer Infektion, dann im Hinblick auf die COPD? Was hat sich denn alles geändert, wenn ich heute als Mensch so früh bei Ihnen in der Klinik zum Beispiel behandelt werde? Wie gehen Sie da mit mir um?
Die Frage, was sich geändert hat in den 30, 40 Jahren, die ist interessant. Weil einerseits sind wir von der Beatmung weggekommen, hatte ich schon kurz darauf hingewiesen. Andererseits ist die Lunge immer noch sehr unreif. Das heißt, die Kinder brauchen Atemunterstützung. Und mit dem Wegkommen von der invasiven mechanischen Beatmung hat man aber die Zeit der Atemunterstützung deutlich verlängert. Das Zweite ist, dass die Kinder Sauerstoff brauchen. Und der Sauerstoff ist schädlich. Jeder Sauerstoff ist für Frühgeborene schädlich, weil in der intrauterinen Entwicklung sind sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen. Dafür ist die Lunge programmiert, sich zu entwickeln. Mhm. Wenn jetzt das Kind auf die Welt kommt und selbst Raumluft mit 21% einatmet, ist es relativ gesehen zu hoch für diese Kinder. Und deswegen kommt es zu einem Arrest der Lungenentwicklung. Jetzt hat man probiert, in verschiedenen Studien den Kindern wenig Sauerstoff nur anzubieten. Damit konnte man die chronische Lungenerkrankung deutlich reduzieren. Der Nachteil dabei in diesen Studien war, dass mehr Kinder gestorben sind. So dass wir als Neonatologe einfach zwischen diesem Wahl stehen, geben wir höhere Sauerstoffkonzentration, dann überleben mehr Kinder, aber die haben häufiger chronische Lungenerkrankung, oder wir zielen eher niedrige Sauerstoffwerte an und dann haben wir weniger chronische Lungenerkrankung, aber mehr verstorbene Kinder.
Das klingt wie eine Misere, wie ein Teufelskreis. Also wir wollen ja nicht eine höhere Mortalität, um eine geringere Prävalenz für eine COPD oder ein Asthma zu haben, was wir behandeln können. Wie gehen Sie denn mit diesen fatalen Möglichkeiten um in der Praxis?
Ja, wir streben jetzt so einen Mittelwert an und je nachdem, welche Probleme in der jeweiligen Klinik vorliegen, ob man eher eine höhere Sterblichkeit hat oder eher ein Problem mit der BPD, orientiert man sich an etwas niedrigeren oder höheren Sauerstoffgrenzwerten. Aber das zeigt einfach, Sie haben es beschrieben, dieses Dilemma, zeigt aber auch die Notwendigkeit, da weitere Studien durchzuführen. Also gibt es besonders vulnerable Phasen, wo man eher niedrige Sättigung anstreben sollte oder eher höhere tolerieren kann. Das sind Fragen, die wir noch nicht beantworten können und die sozusagen für die Zukunft noch gewisses Potenzial bieten, davon wegzukommen.
Wenn wir jetzt auf die COPD oder auf Asthma schauen, die Arbeitsgruppe rund um Frau Professor Stolz hat sich ja sehr engagiert dem Ziel gewidmet, diese Erkrankungen zu eliminieren, wegen der Folgekosten, die sie natürlich aufwirft für die Systeme, und haben auch gezeigt, dass man an verschiedenen Punkten ansetzen kann. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, dass hier die Möglichkeiten in der Neonatologie, man schaut schon bewusst drauf, man tut schon ganz viel, aber letztlich sind die Möglichkeiten Stand heute auch erschöpft, besser gesagt begrenzt. Schätze ich das richtig ein oder ist mein Blick da falsch?
Ja, es ist einiges in der Entwicklung. Ich glaube, der Vorteil ist, dass wir besser verstehen, was in diesen unreifen Lungen abläuft. Mhm. Derzeit, da gebe ich Ihnen recht, da haben wir noch keine Möglichkeiten, diesen Abläufen was entgegenzusetzen. Aber es gibt neue Ansätze. Ein wichtiger Ansatz ist die Behandlung mit mesenchymalen Stromazellen. Da gibt es sehr vielversprechende Tierexperimente und unsere Arbeitsgruppe hat gemeinsam mit den Kollegen in Kanada aktuell eine Studie gestartet, wo wir erstmal nachgewiesen haben, dass mesenchymale Stromazellen zu sehr unreif geborenen Kindern gegeben erstmal sicher sind. Und wir starten jetzt in den nächsten Monat mit einer Phase-2-Studie, wo wir nachweisen wollen, dass diese mesenchymalen Stromazellen eventuell die Lungenentwicklung positiv beeinflussen. Ich glaube, das ist ein großer Ansatz in der Neonatologie, diese frühgeburtsbedingten Schädigungen zu vermeiden. Da setze ich viel Hoffnung rein in diese zellbasierten Therapien. Ansonsten ist es natürlich die große Frage, wir haben immer unreifere Kinder, die überleben können. Hatte Frau Professor Stolz ja auch darauf hingewiesen.
Ja.
Damit steigen natürlich im gewissen Sinne die Zahl der überlebenden Kinder. Und damit steigt auch das Risiko für spätere Erwachsene, die zu früh geboren sind, an einer COPD zu erkranken.
Ist dann im Moment einfach so, dass wir das hinnehmen müssen. Sie haben ja auch gesagt, also dass da eine sehr individuelle Abwägung von Fall zu Fall dann auch immer stattfindet. Ist es denn dann überhaupt möglich, nochmal das Paper aufnehmend, es gibt ja viele Bereiche, wo wir den Blick ändern können, aber in der Neonatologie hat sich da jetzt in der Wahrnehmung durch diese Arbeit von der Arbeitsgruppe von Frau Professor Stolz bei Ihnen was geändert? Oder würden Sie sagen, ey, wir hatten das sowieso immer auf dem Schirm und tun da sowieso, was wir können?
Nee, ich finde es sehr positiv, dass das bei den Erwachsenenmedizinern auf dem Schirm ist, dass die eine Ursache oder eine wichtige Ursache der COPD die Frühgeburtlichkeit ist. Wir hatten immer so ein bisschen Angst, dass wir die Kinder entlassen wir eigentlich im relativ guten Zustand. Die Lunge entwickelt sich und diese Frühgeborenen, die haben häufiger Asthma, klar, die haben häufiger Infektionen, aber das verwechselt sich in vielen Fällen während der Jugendzeit. Das liegt einfach daran bedingt, dass die Lunge sich weiter wächst und sehr viel überschüssige Kapazität hat, sodass diese Kinder häufig nicht sehr symptomatisch sind. Aber mit dem zunehmenden Alter, 30, 40, 50 Lebensjahren, sinkt die Lungenkapazität wieder ab und damit werden diese Kinder symptomatisch. Und das war immer so ein bisschen unsere Befürchtung als Neonatologen, dass das die Erwachsenenmediziner nicht auf dem Schirm haben und sich dann wundern, warum haben diese Patienten eine COPD. Und unter dem Aspekt bin ich ganz positiv überrascht, dass es wirklich diese Wahrnehmung da ist und auch als Ursache angesehen wird.
Sollten wir denn daraus was ableiten? Also gibt's was Sie quasi mitgeben möchten für die KollegInnen auf der einen Seite, aber dann auch für betroffene Eltern? Also müssen wir da auch anders dran denken, eben auch schon auf der Elternseite zum Beispiel?
Ja, ich glaube, die Eltern, die werden immer berichten, wenn die zum Arzt gehen, mein Kind ist zu früh geboren. Das ist sozusagen im Fokus der Kinderärzte, ist es sicherlich gegeben. Aber man sollte es auch mitgeben, dass selbst die Erwachsenen mit 30 Jahren oder so, die ihren betreuenden Arzt darüber informieren, dass sie zu früh auf die Welt gekommen sind und dass sich das eine oder andere Problem, kardiovaskuläre Erkrankung, pulmonale Erkrankung, durchaus bedingt sein kann durch diese zu frühe Geburt. Und dementsprechend muss man da auch genauer drauf schauen, also häufiger Blutdruck messen, Lungenfunktionsmessungen durchführen, um sozusagen frühzeitig zu erkennen, dass da ein Risiko besteht für eine COPD, für andere Erkrankungen.
Die COPD zu eliminieren, das ist ja das Ziel der Publikation. Sie haben jetzt schon aufgezeigt, dass Sie natürlich weiter Forschung betreiben, international auch vernetzt mit anderen Arbeitsgruppen. Was wären denn in Ihren Augen noch Dinge, die man erreichen muss, um dieses Ziel, naja, zumindest mal etwas in näherer Erreichbarkeit zu rücken?
Ich bin da nicht ganz so optimistisch wie meine Kollegin. Allein unter dem Aspekt, dass die Kinder, die jetzt heute geboren werden, erst in 50 Jahren sozusagen betreut werden. Und ich muss einfach sagen, die Kinder, die heute auf die Welt kommen, die haben immer noch ein erhöhtes Risiko, langfristig eine COPD zu entwickeln. Und diese Lungenerkrankung, die ist strukturell. Ich habe diese Anlage als frühgeborenes Kind, dass sich einfach nicht genug Alveolen ausgebildet haben, fibrotische Veränderungen stattgefunden haben. Und bisher gibt es noch keine Heilungsmöglichkeit für diese Kinder. Bisher haben wir die einzige Chance, das zu vermeiden. Okay. Und das Vermeiden gelingt uns derzeit noch nicht als Neonatologen.
Aber Sie arbeiten dran.
Genau.
Sie haben auch die Herausforderungen skizziert. Und dafür erstmal schon ein großes Dankeschön, dass Sie uns da so mitgenommen haben in Ihren Alltag, der ja, und das habe ich jetzt auch schon mitgenommen, glücklicherweise auch wahrgenommen wird, dass zumindest auf dem Radar ist, die Frühgeburtlichkeit als Risikofaktor. Eine Sache, über die müssen wir aber auch noch sprechen. Sie sind nicht nur Neonatologe, sondern Sie sind auch Podcaster. Also Sie sind nicht nur Gast, sondern auch selber Gastgeber. Was für ein Podcast ist das, wo wir Professor Rüdiger als Host sozusagen hören?
Also es gibt den Neocast, natürlich für Neonatologen, den Neocast. Der berichtet einmal im Monat über aktuelle Entwicklungen in der Neonatologie. Das ist unterstützt von der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene, die sich zum Ziel gestellt hat, wirklich eine Stimme für die Frühgeborenen zu sein, um genau dieses Problem, was ich am Anfang dargelegt habe, dass die frühe Geburt nicht im öffentlichen Bewusstsein drin ist, dem Problem was entgegenzuhalten. Und da gibt es immer aktuelle Entwicklungen zur Neonatologie, auch politische Entwicklungen, die darüber gebracht werden. Und damit bleibt man immer up to date.
Also auf jeden Fall reinhören. Nach dieser Atemwegfolge in die Neocast-Reihe lohnt sich auf jeden Fall. Und mir bleibt nur Danke zu sagen nach Dresden an Professor Mario Rüdiger für Ihre Expertise und Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Wir sind am Ende unserer Folge rund um das Thema Früherkennung bei COPD. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Ihr Informationshunger konnte gestillt werden mit den beiden spannenden Perspektiven. Wenn Sie Wünsche oder Ideen für Themen haben, die wir hier bei Atemweg behandeln sollen, dann freuen wir uns über Ihre Anregungen. Wir freuen uns natürlich auch über ein Wiederhören, nämlich in unserer nächsten Folge, wenn wir mit Doktorin Iris Koper und Doktorin Julia Welscher über Frauen in der Pneumologie sprechen. Auf der einen Seite die Perspektive der Behandlerin und auf der anderen Seite die von möglichen Patientinnen. Bis dahin.